unser Wunsch, unser Gedanke ist immer, dass die Menschen keine Angst vor der Steuererklärung haben müssen. Es gibt keinen Grund dafür, sondern dass man ihr begegnet, einfach auf Augenhöhe und dass man sich das Geld wiederholt, was einem zusteht. Weil meistens bekommen die Menschen ja über die Steuererklärung Geld zurück.
Herzlich willkommen im Sparheldin-Podcast. Der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute habe ich Stefan Heine eingeladen. Stefan ist gelernter Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht sowie Geschäftsführer von Smart Steuer, ein Steuertool, mit dem die Steuererklärung digital erstellt werden kann. Hi Stefan, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Saskia, vielen Dank für die Einladung.
Ja, bevor wir heute über das beliebte Thema Steuern sprechen und insbesondere einmal schauen, wie man auch Steuern bei der Altersvorsorge und Versicherung sparen kann, erzähl uns doch mal, was dich dazu bewogen hat, dich auf das Thema Steuerrecht zu spezialisieren.
Das ist eine etwas längere Geschichte, aber gerne erzähle ich sie. Ich habe in Hannover Jura studiert, habe das erste Examen geleistet und dann gibt es eine gewisse Wartezeit, bis man beim Oberlandesgericht anfängt. Das Referendariat startet man dort. Und in der Zwischenzeit, die wollte ich gut nutzen, habe ich geguckt, was kann ich gut machen und habe dann ein Praktikum bei einer der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gemacht und bin dort in die Steuerabteilung gekommen. Und das hat mir auch zu meiner eigenen Überraschung damals unheimlich viel Spaß gemacht und so bin ich dem Thema Steuern halten geblieben.
Was hat dir daran Spaß gemacht, um mal jetzt so ganz ehrlich zu sein, weil ich glaube, den meisten Menschen machen Steuern keinen Spaß. Was hat dich an dem Thema Steuern fasziniert?
Es hängt natürlich davon ab, welche Steuer ich mir angucke. Mittlerweile ist es ja primär die Einkommensteuer und irgendwo bildet die Einkommensteuererklärung ja auch mein finanzielles Leben ab. Wofür habe ich Geld letztes Jahr ausgegeben? Irgendwo kann ich dann auch die Frage beantworten, ist die Ausgabe vielleicht steuerlich relevant oder nicht? Aber ich habe immer einen guten Überblick darüber. Es ist sehr analytisch, extrem klar aufgebaut, sehr logisch aufgebaut, das Steuerrecht. Und die Angst vor der Steuererklärung oder vor dem Thema Steuer, das kenne ich natürlich auch oder höre es sehr, sehr viel. Eigentlich ist sie aber völlig unbegründet und man kann gar nicht so viel falsch machen auch. Also unser Wunsch, unser Gedanke ist immer, dass die Menschen keine Angst vor der Steuererklärung haben müssen. Es gibt keinen Grund dafür, sondern dass man ihr begegnet, einfach auf Augenhöhe und ja, dass man sich das Geld wiederholt, was einem zusteht. Weil meistens bekommen die Menschen ja über die Steuererklärung Geld zurück.
Für wen würdest du daher sagen, ist es wichtig, eine Steuererklärung zu machen? Oder erstmal auch, es gibt ja Gruppen, die müssen eine Steuererklärung machen und dann kann man das Ganze auch freiwillig machen. Vielleicht einmal, dass du da nochmal kurz aufräumst.
Sehr gerne. Die Steuererklärung machen, bei den Menschen stellt sich, glaube ich, gar nicht die Frage, ob sie sie machen wollen oder nicht. Da gibt es einfach die Verpflichtung. Betroffen sind Menschen, die verheiratet sind oder verpartnert sind und vielleicht die Steuerklassen 3 und 5 in der Kombination haben. Dort habe ich eine Verpflichtung. Ich habe weiterhin eine Verpflichtung zur Abgabe, wenn ich bestimmte Einkünfte erziele, meist aus selbstständiger Tätigkeit oder einem Gewerbebetrieb oder wenn ich vermiete. Oder wenn ich Einkommensersatzleistungen bekomme, das sind Arbeitslosengeld, Elterngeld oder Krankengeld, dann muss ich eine Steuererklärung abgeben. Die Frage, wann lohnt sich eine Steuererklärung, muss man natürlich immer im Einzelfall sich angucken. Durchschnittlich bei Smart Steuer holen sich die Kunden über 1.000 Euro zurück, jedes Jahr. Und ich glaube, das lohnt sich immer mal zu gucken, besteht auch ein entsprechender Anspruch bei mir. Und am besten würde ich sagen, einfach ausprobieren. Man kann in den Tools zur Steuererklärung die Daten komplett eingeben und gucken, wie hoch wäre meine Steuererstattung. Und erst dann wären die Produkte auch kostenpflichtig.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, durchaus sich da eben Tools wie Smart Steuer eben auch zu bedienen, um sich das Ganze so ein bisschen einfacher zu gestalten und auch so diese Angst vor diesem Papierkram Steuererklärung sicherlich zu nehmen, weil diese Tools ja auch wirklich sehr gut einen durch den Prozess durchführen. Welche Unterlagen sollte ich denn parat haben, wenn ich meine Steuererklärung mache, damit ich da eben auch entsprechend die Daten richtig eingeben kann?
Also die Interviews, die sind wirklich wie ein Interview mit einem Menschen aufgebaut. Ich werde zunächst gefragt, wie heißt du, wo wohnst du, wann bist du geboren, wie ist dein Familienstand? Also wirklich einfache Fragen, die ich auch ohne weitere Unterlagen beantworten kann. So habe ich erstmal einen guten Einstieg, habe Erfolg in der Anwendung und komme dann natürlich irgendwann zu den Fragen, was für Einnahmen hast du? Und je nachdem, welche Einnahmen ich habe oder auch Ausgaben ich habe, brauche ich entsprechende Unterlagen. Viele Menschen von uns, von unseren Kundinnen, sind Arbeitnehmerinnen. Da brauche ich immer die Lohnsteuerbescheinigung und natürlich Belege für Kosten, für viele Kosten, nicht für alle Kosten. Die Wege zur Arbeit, da brauche ich meistens keinen Beleg für, aber für Beiträge zu einer Gewerkschaft oder zu einem Berufsverband, die Unterlagen sollte ich schon bereithalten. Also alle Unterlagen, die mit Ausgaben im Zusammenhang stehen, die ich bezahlt habe oder ausgegeben habe, um meinen Beruf ausüben zu können.
Ja, sprichst du eben den Aspekt so der Ausgaben, Belege sammeln an. Was sind so deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach so die Bereiche, wo die größten Steuersparpotenziale liegen?
Ich denke da eigentlich an drei Hebel. Zum einen sind es die Werbungskosten bei Arbeitnehmerinnen. Da sind es natürlich die Wege zur Arbeit, die wir die haben. Oder auch, wenn wir zu Hause arbeiten, kann ich eine Homeoffice-Pauschale mit 6 € pro Tag geltend machen. Dann haben wir den Bereich der privaten Ausgaben. Da zählen zum Beispiel Spenden zu. Wenn ich spende, kann ich davon auch die Spenden von der Steuer absetzen. Und ein ganz wichtiger Bereich sind zum Beispiel haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen. Wenn jemand zu mir nach Hause kommt und dort eine Dienstleistung erbringt, dann kann ich 20% der Lohnkosten in der Steuererklärung geltend machen. Dazu zählen Handwerker wie Schornsteinfeger oder der Kaminkehrer. All die Kosten kann ich da von der Steuer direkt abziehen.
Das gilt sowohl, wenn ich zur Miete wohne, als auch im Eigentum oder nur entweder oder.
In beiden Fällen gilt das.
Das war ein wichtiger Hinweis.
Ja, damit ist ja wirklich jeder Mensch betroffen, weil ein Schornsteinfeger bzw. Kaminkehrer oder eine Heizungswartung, die wird jedes Jahr eigentlich bei jedem Objekt durchgeführt. Und auch über die Nebenkostenabrechnung, die ich vielleicht als Mieter oder als Mieterin bekomme, dort sind auch diese Kosten ausgewiesen und ich kann sie in der Steuererklärung eintragen.
Ja, super. Vielen Dank auf jeden Fall. Da waren ja ein paar wichtige Tipps mit dabei, wo man mal schauen kann, jeder für sich selbst, welche Ausgaben man in diesen drei Bereichen eben hat, um da möglichst viel eben auch ansetzen zu können, um möglichst viel Steuern idealerweise im Jahr drauf zurückzubekommen.
Unbedingt, ja.
Bei mir in der Finanzberatung geht es ja eben um ja, Versicherungen, Altersvorsorge, Investieren. Auch da kann ich ja durchaus gewisserweise Versicherungsbeiträge, Vorsorgebeiträge ansetzen in der Steuererklärung. Was kann grundsätzlich dort angesetzt werden, wenn wir über Versicherungen sprechen? Oder gibt es auch Versicherungen, die ich ansetzen muss?
Es hängt sehr, sehr stark von der Versicherung ab. Ich kann bestimmte Versicherungen als Werbungskosten eintragen oder abziehen. Das sind zum Beispiel eine Versicherung für meinen Arbeitsrechtsschutz. Das sind reine Werbungskosten, weil einen Arbeitsrechtsschutz versichere ich mich nur, um meinen Beruf weiterhin ausüben zu können und im Zweifelsfall auch die Rechtsschutzversicherung in Anspruch nehmen zu können. Dann gibt es Versicherungen wie eine Hausratversicherung, die kann ich in den wenigsten Fällen ansetzen. Eventuell beim Arbeitszimmer dann anteilig für die Wohnung. Dann gibt es natürlich Versicherungen wie eine Haftpflichtversicherung, die kann ich als sogenannte sonstige Vorsorgeaufwendungen auch von der Steuererklärung abziehen.
Und gibt es da Limits, also bis zu welchen Beträgen ich tatsächlich dort meine Versicherungsbeiträge geltend machen kann?
Die gibt es tatsächlich, die liegen pro Person bei 1.900 bis 2.800 € und leider ist dieser Betrag meist schon durch andere Vorsorgeaufwendungen ausgeschöpft. Das heißt, die Beiträge zu einer zu einer Haftpflichtversicherung, sei es die private Haftpflicht, eine Kfz-Haftpflicht, sind eigentlich in der Regel schon ausgeschöpft.
Ja, woran liegt das, dass die in der Regel schon ausgeschöpft sind? Du sprachst gerade an durch Vorsorgeaufwendungen. Was wird da regulär, was fällt unter die Vorsorgeaufwendungen, die ich in der Steuererklärung ansetze?
Da zählen zum Beispiel die Beiträge zur Krankenversicherung zu. Und die sind meist schon so hoch, dass ich über 1.900 € liege.
Ja, verstehe. Ja, das ist tatsächlich auch einer der Knackpunkte bei mir immer in der Finanzberatung, wenn wir über Vorsorgeaufwendungen eben sprechen, sei es ja zur Krankenversicherung, aber vor allen Dingen eben auch Altersvorsorgebeiträge in die Rentenversicherung. Und ja, wenn meine Kunden jetzt eben noch zusätzlich auch vorsorgen, dann bekomme ich eben auch ganz häufig die Frage gestellt, ja, welche zusätzlichen Vorsorgeaufwendungen kann ich denn noch steuerlich absetzen? Macht es Sinn für mich eben hier jetzt steuerlich geförderte Vorsorgeprodukte deshalb zu wählen? Wie verhält sich das dabei eben den zusätzlichen Vorsorgemaßnahmen? Was ist da machbar?
Wir sprechen dann ja über das Drei-Schichten-Modell wahrscheinlich, denke ich. Da haben wir dann die Basisvorsorge, die erste Schicht mit der gesetzlichen Rentenversicherung oder den Versorgungswerken. Das sind zum Beispiel von Anwälten, Steuerberater, Ärzte, Architekten. Da gibt es bestimmte Versorgungswerke, wo die Berufsgruppen statt in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Die Beiträge sind steuerlich 100% abziehbar. Dann haben wir die zweite Schicht, das ist die kapitalgedeckte Zusatzversorgung. Da haben wir zum Beispiel die Riester-Rente oder die betriebliche Altersvorsorge mit enthalten. Und da haben wir die Zulagen bzw. die Steuervorteile bei der Riester-Rente, die ich abziehen kann. Und als dritte Schicht haben wir die Kapitalanlageprodukte wie eine BU-Versicherung, Kapitallebensversicherung oder Rentenversicherung. Und da gibt es keine staatliche Förderung.
Woran liegt es, dass man die dritte Schicht nicht ansetzen darf, auch wenn ich die jetzt in eine private Rentenversicherung einzahle und damit eben für die Altersvorsorge eben Geld zur Seite lege?
Das ist eine gute Frage, die kann ich vielleicht beantworten. Ich würde es mir wünschen, dass man es könnte tatsächlich. Ich vermute, dass man dadurch, dass man die Rürup-Rente und die Riester-Rente verschiedene Produkte hat, die man staatlich fördert, dass man da einen sehr engen Rahmen geschaffen hat und den auch nicht weiter ausbreiten wollte. Vielleicht ist es auch ein bisschen Lobbyarbeit, die dahinter steckt. Das kann ich aber nicht beurteilen.
Ich kann mir vorstellen, dass es da liegt, dass ich ja in der dritten Schicht, weil es eben keine staatlich geförderte Vorsorge ist, ich ja auch das Geld für was anderes nutzen könnte. Ich muss das ja nicht zur Altersvorsorge nehmen, anders wie bei Riester und bei der Basisrente. Ich kann ja auch sagen, ich lasse mir das auszahlen und fahre damit ein Jahr lang mit der Kreuzfahrt um die Welt. Und ich kann mir vorstellen, dass das Finanzamt, der Staat, das dann nicht so lustig finden würde, wenn man dafür seine Beiträge zur Altersvorsorge verwendet und einsetzt.
Ja, wobei das Modell kennen wir auch bei Riester. Wenn ich den Riester-Vertrag zum Beispiel kündige, dann spricht man ja von einer steuerschädlichen Verwendung. Und dann wird das letztendlich steuerlich auch wieder rückabgewickelt. Könnte man auch bei anderen Produkten machen. Ich meine, wir neigen ja bei der Steuererklärung immer dahin, auch das Gesetz sehr kompliziert zu haben. Und vielleicht wollte man es an der Stelle auch etwas einfacher haben, dass man sagt, wir haben zwei Produkte, die wir staatlich fördern, auch durch steuerliche Vorteile. Und dabei belassen wir es einfach, weil es wird natürlich auch kompliziert dadurch.
Das ist auch tatsächlich eine häufige Frage, die ich gestellt bekomme, wenn Kunden von mir Riester-Verträge haben und wir stellen fest, dass diese Riester-Verträge sich nicht so positiv entwickeln, wie sie das eigentlich tun sollten. Da steht immer diese Frage im Raum: Kündigen, beitragsfrei stellen. Jetzt sagtest du ja gerade, wenn man das eben kündigt, wird das auch steuerlich rückabgewickelt. Was ist die Konsequenz dann? Womit muss ich rechnen, wenn ich meinen Riester-Vertrag kündige?
Mit der Kündigung entsteht dann letztendlich die Steuerpflicht sofort. Also wenn ich dies dann einen Vertrag gekündigt habe und ich bekomme dies ja die Auszahlung, dann darf ich es auch in der nächsten Jahr in der Steuererklärung angeben und bin steuerpflichtig.
Das heißt, die Auszahlung wird dann besteuert auf Einkommensteuerebene?
Ja, genau.
Und zusätzlich verliere ich dann sicherlich auch die Zulagen eben. Die werden schon vorab wahrscheinlich. Also ich muss die Zulagen, die verliere ich schon, die bekomme ich gar nicht mit ausgezahlt und dann muss ich es im nächsten Jahr angeben in der Steuererklärung und das wird gegebenenfalls einkommensteuerpflichtig.
Richtig.
Ist da eine Angst begründet vor einer zu großen Nachzahlung? Es hängt sicherlich auch davon ab, wie viel in so einem Riester-Vertrag drin ist oder nicht. Also ob wir jetzt von 5.000 Euro Guthaben oder 50 oder 100.000 sprechen. Aber vielleicht so aus deiner Erfahrung heraus, wann sollte ich mir Sorgen machen um eine riesige Nachzahlung, die mir drohen könnte, wenn ich meinen Riester-Vertrag kündige?
Am Ende hängt es davon ab, wie hoch ist die Auszahlung. Die Auszahlung ist ja mindestens immer in der Höhe der Beiträge, die ich geleistet habe. Und die Beiträge selber, die muss ich ja nicht versteuern, die ich eigentlich nur wiederbekomme. Sondern es geht ja nur darum, dass die Zulagen, die erhalten worden sind, dass die rückabwickelt werden. Ich glaube, man muss da keine große Angst vor haben.
Das ist gut, weil viele meiner Kunden haben Angst, eben tatsächlich schlecht performende Verträge zu kündigen und halten die dann gerne für die nächsten 20, 30 Jahre. Und ich sage dann immer, Mensch, das ist halt totes Kapital, das liegt da irgendwie rum, was jetzt nicht ideal ist, wenn wir Kapital aufbauen wollen für einen entspannten Ruhestand.
Ja, ich glaube, da ist die psychologische Hürde einfach höher als die steuerrechtliche. Am Ende gesteht man sich damit ja ein, man hat auf ein falsches Pferd gesetzt und geht da wahrscheinlich auch am Ende mit einem Verlust raus. Und das sich einzugestehen, tut ja auch irgendwo weh und ist ja auch nicht schön, dass man, ich wollte was für die Zukunft, für mein Alter vielleicht tun und irgendwie habe ich damit Geld verbrannt. Das ist kein schönes Gefühl.
Absolut. Also das ist einmal der Faktor eben, ich habe einen Verlust irgendwie gemacht, ich habe Kosten bezahlt, ich habe einen Vertrag eingezahlt und das hat irgendwie nicht getaugt die letzten Jahre. Und dann aber eben zusätzlich kommt eben bei steuerlich geförderten Produkten nämlich eben war diese Angst vor einer Steuernachzahlung eben dann noch mit dazu, die dafür sorgt, dass man echt so gehemmt ist eben jetzt das Ganze, sage ich mal, wenn man noch lange Zeit hat, dass man dann sagt, okay, wir machen jetzt einen Cut und ich setze das einmal nochmal richtig auf, sodass ich in Zukunft auch mein Vermögen vermehren kann.
Ich glaube, irgendwann muss man einfach die Notbremse ziehen. Das ist dann gesünder, als weiter ein totes Pferd zu reiten, ja.
So ist es, ja. Nun ist es ja bei mir so, dass ich als Honorarberaterin eben direkt von meinen Kunden durch ein Honorar vergütet werde, anders als die meisten Finanzberater, die ja über die Provisionen, die in den Finanzprodukten stecken. Da wird mir eben auch häufig die Frage von meinen Kunden gestellt, kann ich denn das Honorar für die Finanzberatung dann auch absetzen? Unter welchen Voraussetzungen ist das möglich, dass ich das absetzen kann?
Also dein Beratungshonorar steht ja im Zusammenhang mit steuerpflichtigen Einnahmen. Also später sind die Einnahmen ja steuerpflichtig in der Regel. Und Kosten der Beratung im Zusammenhang mit steuerpflichtigen Einkünften sind grundsätzlich Werbungskosten. Werbungskosten sind nach der gesetzlichen Definition Aufwendung zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen. Und ich investiere ja Geld in dich, damit ich später auch Einnahmen erzielen kann, dauerhaft. Und die Kosten der Honorarberatung können daher als Werbungskosten sich sehr gut, sehr vorteilhaft steuerlich auswirken in der Zukunft.
Und das gilt auch unabhängig davon, ob ich mich jetzt für steuerlich geförderte Vorsorgeprodukte entscheide oder aber eben die dritte Schicht private Altersvorsorgelösungen oder auch Geldanlagen?
Das gilt auch in dem Fall, genau. Weil später, das sind dann sogenannte vorweggenommene Werbungskosten. Mhm. Ich habe heute Werbungskosten für Einnahmen, die ich aber auch erst in der Zukunft erzielen werde. Und darum kann ich die aber heute schon abziehen. Anders ist es, wenn vielleicht ein Kapitalwahlrecht besteht. Dann können die Einkünfte später als Kapitalvermögen besteuert werden. Da kann sich die Situation anders gestalten.
Also wenn ich die Option habe, wenn du Kapitalwahlrecht ansprichst, private Rentenversicherung, ich habe die Option eben zum Renteneintritt entweder mir das Kapital in einer Summe auszahlen zu lassen oder aber eben verrenten zu lassen. Magst du das nochmal genauer erklären? Wie verhält sich das, wenn ich jetzt die Option wählen würde, dass ich mir das Kapital auszahlen lasse oder überhaupt diese Option habe? Kann ich es dann absetzen oder nicht?
Damit hast du ja die Möglichkeit, Vermögen aufzubauen. Und die Vermögensbildung sind keine Einnahmen am Ende mehr, die ich erziele. Sondern ich habe dann ein Vermögen geschaffen und damit habe ich keinen Zusammenhang mehr zwischen den Kosten und späteren Einnahmen. Wenn ich aber später Einnahmen erziele laufend, eine private Rente kann ja durchaus darauf abzielen, später monatlich eine zusätzliche Rente zu erhalten. Das sind dann später Einnahmen, die steuerpflichtig sind. Ich muss sie ja versteuern, in meiner Steuererklärung auch angeben, die Renten. Dann sind die Kosten, die ich heute habe, vorweggenommene Werbungskosten.
Okay, also wenn ich mich später für die Rente entscheide, dann würde dann das Honorar nachträglich oder vorweg, wie du es jetzt gerade gesagt hast,
vorweg,
in diesem Fall dann meine Steuerlast reduzieren. Wenn ich mich für die Kapitalauszahlung entscheide, in dem Fall würde das Honorar eben nicht absetzbar sein.
Genau, richtig. Das sind dann Einkünfte aus Kapitalvermögen und dort gibt es den sogenannten Sparerpauschbetrag, der beträgt 1.000 Euro und man hat sich entschieden, auch Kapitalerträge mit 25% oder einem niedrigen persönlichen Steuersatz zu versteuern. Im Gegenzug und auch aufgrund des Pauschbetrages kann man keine Werbungskosten geltend machen. Da gibt es ein Abzugsverbot per Definition aus dem Gesetz.
Okay, da hast du jetzt schon auch eine meiner nächsten Fragen vorweggenommen, wie sich das eben mit den Kapitalerträgen und der Abgeltungssteuer da verhält. Wann muss ich denn Kapitalerträge angeben in der Steuererklärung? Muss ich die überhaupt angeben?
Kapitalerträge müssen grundsätzlich nicht in der Steuererklärung angegeben werden. Es ist aber eigentlich immer sinnvoll, sobald ich Kapitalertragsteuer gezahlt habe. Wenn alles durch einen Freistellungsauftrag gedeckt ist, ich habe auch vielleicht keine Verlustverrechnung, dann muss ich es nicht angeben. Aber sobald ich Kapitalertragsteuer gezahlt habe, besteht eine große Chance darauf, dass ich das Geld wiederbekomme, die abgeführte Kapitalertragsteuer.
Also hier der Tipp an der Stelle, idealerweise hat man den Freistellungsauftrag eingerichtet, dann muss man sich auch nicht darum kümmern, dass man sich die gezahlten Kapitalerträge zurückholt über die Steuererklärung und kann sich das sparen. Wenn man das versäumt hat mit dem Freistellungsauftrag, ist die Steuererklärung nochmal die Möglichkeit, gezahlte Abgeltungssteuer wiederzubekommen.
Genau richtig. Oder auch wenn ich über 1000 Euro Kapitalerträge erziele, dann ist es auch sinnvoll, die Daten einzugeben und es findet dann eine günstige Prüfung statt. Ist der 25-prozentige Abgeltungssteuersatz günstiger oder der private Einkommensteuersatz?
Und das passiert automatisch oder muss ich da irgendwie einen Hinweis dem Finanzamt geben, dass sie das tun sollen?
Es ist ein Antrag, der auf der Anlage für das Kapitalvermögen zu stellen ist. In den Programmen wird man dort aber auch hingeführt und man muss eigentlich nur eine Checkbox setzen, dann wird automatisch der Antrag gestellt.
Ja, super, okay. Also dann kann man das auch nicht übersehen, wenn man mit so einem smarten Programm eben seine Steuererklärung digital erstellt.
Nein, das kann man da nicht übersehen. Das ist eine bewusste Entscheidung, dann zu sagen, nein, ich möchte keinen Antrag stellen, aber das ist eigentlich sehr wenig sinnvoll.
Ja. Ja, die Zuhörerin der Sparhelden-Podcast interessiert es auch immer brennend, wie denn hier die Experten im Podcast selbst ihr Geld investieren und für die Rente vorsorgen. Magst du mal so die Eckdaten deiner Altersvorsorgestrategie verraten und auch, ob du selbst steuerlich geförderte Lösungen bei deiner Altersvorsorge nutzt?
Gerne. Ich bin ja angestellter Geschäftsführer zum einen von Smartsteuer. Dort zahle ich Beiträge in die Rentenversicherung ein. Das ist ein Baustein. Ich bin noch als Rechtsanwalt zugelassen und habe auch noch eine kleine Kanzlei, wo ich auch noch mit einem sehr geringen Umfang Rechtsberatung leiste. In dem Rahmen bin ich aber auch verpflichtet, in mein Versorgungswerk einzuzahlen zusätzlich. Da werde ich auch später dann nochmal ein paar Euro Rente bekommen. Nicht so viel, weil meine Beiträge sind nicht sehr hoch, aber ein bisschen denke ich schon. Ich bin verheiratet, wir haben drei Kinder. Da bietet sich auch ein Riester-Vertrag an. Meine Frau arbeitet in Teilzeit, das ist das klassische Modell, gerade wie es früher wahrscheinlich häufig war. Und da ist für meine Frau ein Riester-Vertrag großartig. Also sie zahlt relativ niedrige Beiträge und wir haben die Möglichkeit, dann hohe Zulagen zu bekommen. Und zusätzlich spare ich monatlich einen ETF ein.
Okay, also so ein bunter Misch aus eben ja den gesetzlichen Systemen und gefördert eben über Riester plus auch ein Teil eben im Bereich der privaten Vorsorge mit ETFs, wenn ich
Genau.
das richtig rausgehört habe.
Genau.
Das ist auch immer, was ich tatsächlich meinen Kundinnen empfehle. Es gibt hier nicht den einen richtigen Weg. Altersvorsorge ist meistens ein Konzept aus mehreren Bausteinen und wichtig ist eben hier für sich selbst herauszufinden, welche Bausteine da individuell für einen Sinn machen.
Und vielleicht sogar eine Kombination von mehreren. Ich denke immer, wenn man ein bisschen streut, dann rutscht man auch nicht so leicht aus.
So ist es. Diversifikation ist wichtig, Risikostreuung, genau, hier auf verschiedene Pferde zu setzen oder eben nicht alle Eier in einen Korb legen, wie man so im Börsendeutsch, im Börsenslang sagt. Ja. Ja, ich habe immer zum Abschluss drei Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Ich danke dir bis hierhin auf jeden Fall schon mal ja, dafür, dass du deine Erfahrungen und deine How hier mit uns geteilt hast. Da waren einige Steuertipps auf jeden Fall mit dabei. Wenn du jetzt ready bist, dann würde ich dir die drei Fragen stellen und du darfst sie kurz und knackig beantworten.
Sehr gerne und ich bin ready, ja.
Geld ist für dich was?
Geld ist für mich vor allen Dingen ein Mittel, um in verschiedene Bedürfnisse, glaube ich, zu investieren. Bedürfnis ist vielleicht erstmal am Anfang Nahrung, Wärme und dann später ist es dann vor allen Dingen für mich Reisen, Lernen oder vielleicht auch in der Gesellschaft durchaus.
Ja, reich sein bedeutet für dich.
Reichsland hat für mich gar nicht so eine finanzielle Komponente unbedingt, sondern es ist eine Summe aus Erfahrung, Beziehung und wahrscheinlich auch die Möglichkeit, konsequente Entscheidungen treffen zu können. Und so nach dem Prinzip, love it, change it or leave it. Und ja, ich denke immer, ich kann über Erlebnisse sprechen, aber nicht über Anschaffung oder über materielle Dinge. Die sind bei mir untergeordnet von der Relevanz.
Also reich in Erlebnissen und Erfahrungen im Leben.
Ja, also ich kann dir von Urlauben, so vielen Urlauben kann ich drüber sprechen, aber wenn ich sage, ich habe mir ein neues Telefon gekauft, ein Smartphone oder sowas, ist das, finde ich, wenig spannend oder interessant. Das macht ja den Menschen auch nicht aus, sondern die Summe an Erfahrung. Und finde ich, ja, habe ich viel mehr von persönlich.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Ja, Geld ist, also kein Geld zu haben, ist natürlich sehr limitierend und ich würde einfach viel, viel mehr reisen. Ich würde vielleicht auch mir die Zeit nehmen können, nochmal was Neues zu studieren. Da hätte ich auch unheimlich Lust zu. Also es ist wieder die Kombination Reisen und Lernen.
Lernen, was interessiert dich da?
Ich würde unheimlich gerne mal Psychologie studieren. Ich hatte nach dem Abitur überlegt, Psychologie oder Rechtswissenschaften und das war für mich irgendwie, Jura war für mich handfester und habe mich dafür entschieden. Ich bin auch glücklich damit geworden und aber trotzdem, Psychologie hat mich nie ganz losgelassen.
Vielleicht wird es bei dir ja auch nochmal eine Coaching-Ausbildung. Ich fand Psychologie auch immer spannend, habe damals im Master überlegt, ob ich einen Wirtschaftspsychologie-Master mache. Mein Bachelor war aber in Business Administration. Das war relativ schwer, sage ich mal, den Schwenk dahin zu bekommen, weil mir Credits in eben Bereichen fehlten. Und tatsächlich habe ich aber jetzt so die Psychologie-Komponente noch in meinen Werdegang durch eine Coaching-Ausbildung gebracht. Das ist auch immer, sage ich mal, ein Weg, wo man noch mal ein bisschen tiefer in das Thema Psychologie eintauchen kann. Und was ich auch jetzt sehr bereichernd auf jeden Fall für mich selbst und auch meine Arbeit empfunden habe.
Ungemein. Also ich merke beim, oder auch Tests haben das für mich ergeben, dass gerade so Beziehungspflege, Beziehungsmanagement für mich unheimlich wichtig sind und der Umgang mit Menschen, das ist für mich sehr entscheidend, ja.
Ja. Ja, ganz, ganz lieben Dank, Stefan, dass du heute mit dem Sparhelden-Podcast dabei warst. Wenn sich jetzt die Zuhörerinnen mehr für dich, mehr für dein Unternehmen Smart Steuer interessieren, auch gerne ihre Steuererklärung digital erstellen wollen, wo findet man mehr Informationen über dich und das Unternehmen?
Selbstverständlich im Internet. Wir sind ein sehr digitales Unternehmen, ausschließlich digital, unter smartsteuer.de. Natürlich kann man uns auch in Hannover besuchen, in unseren Büroräumlichkeiten. Machen tatsächlich auch manchmal Kunden. Das sind immer überraschende Momente, aber es ist toll. Also primär natürlich im Internet unter smartsteuer.de.
Alles klar, super. Also den Link, den packe ich nochmal in die Shownotes, dass da alle Interessierten mal vorbeischauen können. Entweder eben im Internet oder bei euch in Hannover. Und ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Wenn du diese Folge wertvoll fandst, dann freue ich mich riesig, wenn du den Sparhelden-Podcast bewertest auf Spotify, auf Podcaster, auf Apple Podcast und deine Empfehlung dalässt, vielleicht den Podcast auch weiterempfiehlst an deinen Freundeskreis, denn das Thema finanzielle Bildung ist unglaublich wichtig, damit du dich und deine Finanzen eben auf die Überholspur bringen kannst. Und dann freue ich mich, wenn du auch wieder in die nächste Folge reinhörst.